dieses Buch, wegen dem bin ich erfolgreich geworden. Und als ich aufgehört habe, mich daran zu halten, bin ich wieder pleite gewesen. Ich würde lieber sterben, als ein durchschnittliches Leben zu führen.
Was geht ab, Freunde? Wir sind hier bei einer neuen Folge. Kenne ist da heute mit einem Ehrengast. Ich wollte gerade einen Witz machen mit Enes Gast. Ehrengast, aber vergessen wir das mal. Ja, Enes Witwit.
Ja, moin.
So, Enes ist Immobilieninvestor. Kann man das sagen?
Ja, sehr.
Er ist Coaching-Buster. Und ja, er hat auf jeden Fall viel, viel, viel zu erzählen. Wer ihn nicht kennt, geht einfach mal auf seinen YouTube-Channel Enes Witwit oder seinem zweiten YouTube-Channel oder auch Twitch-Channel Rotbart, wie man auch sehr schön sehen kann. So einen wunderschönen roten Bart ist da. Ja, ich hoffe, dir geht's gut.
Alhamdulillah, ich kann mich nicht beschweren.
Du bist auch ein bisschen im Sommermodus, so mit Surf, T-Shirt und kurzärmig und ja.
Ich war vor einem Monat, war ich auf Gran Canaria für 10 Tage surfen gewesen. Hat echt gut getan. Und daher ist übrigens auch dieses Shirt. Buen Surf war der, wo ich mein Surfboard ausgeliehen habe.
Ah, nice, nice. Und ja. Auf Bali warst du ja auch surfen, habe ich gesehen.
Ja, in Bali bin ich August 2017 hingezogen und bin dann bis April 2018 bin ich auf Reisen gewesen, also erstmal 6 Monate Bali und dann, ich war auch Sri Lanka, ich war in Indien, ich war in Thailand, in Australien, ja, so zu die Ecke, das müsste es. Oh, und ich war noch im Libanon tatsächlich, ganz kurz.
Wo, im Libanon?
Ja, in Beirut, das war auch
verdammt schön. Nice, ja. Nice. Aber wenn du jetzt so vergleichst, ich meine, ich war ja auch auf Bali und in der Gegend unterwegs ein bisschen länger, und wenn du es vergleichst, was sind so für dich die ein, zwei Punkte, wo du sagst, okay, das ist der krasse Unterschied zwischen hier und dort? Was vermisst du vielleicht von dort?
Bro, ich sag dir eine Sache. Also so, ich habe mein Bruder, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, es ist ein krasser fucking Musiker so, ja, und ja. Er ist nach LA gezogen. Und krass. Er und ich, wir haben beide so ein Problem in Deutschland. So, also jetzt nichts gegen Deutsche, nichts gegen die Kultur, nichts gegen die Politik. Es ist einfach für uns, für mich und ihn als Schwarzköpfe, du merkst halt, dass du Ausländer bist. So, das ist so subtil, aber du merkst es schon in den Blicken, du merkst es, wenn du die Nachrichten siehst. Du merkst halt so, Bro, du bist nicht Deutscher, du bist Ausländer. So, ich will jetzt auf niemanden einen Finger zeigen und so, aber wenn ich auf Bali war oder in Australien, Bro, dann war ich halt einfach nur ein Reisender. So, weißt du, ich war nicht irgendwie, da ging es nicht darum, wer oben ist und unten so. Da, ich war einfach ein Mensch. Und wenn mich da Leute auch gefragt haben, so, ey, woher kommst du, habe ich auch voll oft gesagt, ich bin Iraker. Weil so, das war irgendwie für mich natürlich, weil wenn ich gesagt hätte, ich bin Deutscher und die anderen waren Deutsche, dann hätte ich mich komisch gefühlt. Weißt du,
ja,
was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Also, und das Gefühl einfach dann irgendwie halt nicht der andere zu sein oder der Ausländer, das fand ich halt persönlich sehr, sehr cool. Das Gefühl hatte ich auf Bali, dass ich halt irgendwie dazugehöre zu diesem Club von digitalen Nomaden. Und das Zweite, was ich da auch sehr, sehr wertgeschätzt habe, ist die Freundlichkeit, die Offenheit in der Kultur. Die Leute lachen den ganzen Tag. Die wenn du irgendwo hingehst, um irgendwas zu kaufen, die begrüßen dich freundlich und so. Also so eine komplette laid-back, freundliche Einstellung gegenüber allem. Das fehlt mir natürlich, wenn ich vor allem hier in Deutschland bin, im kalten Deutschland.
Word. Boah, ja. Also ich gucke mir gerne ab und zu die Fotos an von Bali oder Videos, um ein bisschen in Mut zu kommen, gerade die letzten Zeiten, wenn man irgendwie mal schlechte Laune hatte oder so. Aber du bist auf jeden Fall in Bali gewesen und hast dort als Programmierer gearbeitet, remote, als Freelancer. Nicht als Freelancer, Entschuldigung, angestellt, glaube ich, genau.
Und genau, habe beides gemacht. Also ich habe ein bisschen gefreelanced, aber war fest angestellt.
Stimmt, genau, dort ist beides. Genau, dann bist du zurückgekommen, hast weitergearbeitet in der IT, korrekt? Und hast dann irgendwann mal, Entschuldigung, das war ja noch auf Bali, da hast du dann einen Anruf bekommen von deinem Vater, der dann gesagt hat, so, wir haben da, ich habe da eine Idee, hast du Bock? Willst du da kurz das erzählen?
Ja, also so ganz kurz Background, sorry. Ich habe mich mit Immobilien und Finanzen extremst lange beschäftigt. Wie vorhin erwähnt, ich war im Praktikum im Investmentbank. Ich habe sämtliche Bücher durchgelesen. Ich war vorher schon oft auf Immobilienbesichtigungen, obwohl ich nur Student war. Also ich habe in der Hinsicht einfach schon mega viel investiert und bin dann erst nach Bali. Und als ich auf Bali war, hat mein Dad dieses alte Haus gefunden in Weingarten in der Nähe von Karlsruhe, da wo ich aufgewachsen bin. Und er meinte, komm, wir kaufen das 230.000, drei Familienhaus, 100 Jahre alt, extrem sanierungsbedürftig, ist ein geiles Investment. Erstmal wollte er von mir, dass ich für die bürge.
Genau.
Warum? Ja. Er hat gesagt, so ja, wir wollen das selber kaufen als Altersvorsorge, aber die Bank gibt uns keinen Kredit, weil mein Vater war zu der Zeit arbeitslos, oder war er. Und meine Mutter ist selbstständige Tagesmutter, das heißt, die hat halt Kinder bei sich zu Hause und deswegen keinen Kredit bekommen. Dann habe ich mir das Ganze angeschaut, habe gesagt, so Dad, hör mal zu, also ich meine, die Immobilie ist einfach zu teuer. Mach das nicht. Und dann meinte er, ja, nee, Anders, komm. Ich so, ey, Papa, sorry, also ich mach das jetzt nicht. Das ist einfach zu teuer. Warte doch ein paar Monate ab. Er so, ja, okay. Und dann hat er nochmal verhandelt, hat gesagt, jetzt ist für 210.000. Jetzt müssen wir unbedingt zuschlagen, Anders. So günstig werden wir die Immobilie nie bekommen. Ich so, die sind jetzt runter mit dem Preis. Die werden noch weiter runtergehen mit dem Preis. Und dann wirklich, ich glaube, 1 oder 2 Monate später hat die Maklerin nochmal angerufen. Und dann hat sie die, ist sie nochmal 20.000, 25.000 runter auf 185.000. Und dann habe ich zu meinem Dad gesagt, okay, komm, ich bürg für euch. Das war so der erste Schritt. Und dann habe ich überlegt, hey, warte mal. Eigentlich hätte ich auch selber mega Bock auf Immobilien. Und dann habe ich meinen Dad angerufen und gesagt, hey, wie wird's für euch aussehen, wenn ich einfach mit euch kaufe? So, wäre das nice. So, ich würde euch helfen. Ich kenne mich, also meine Eltern sprechen auch nicht so gut Deutsch. Dementsprechend hätte ich da in der Hinsicht, kann ich denen auch gut helfen. Da meinten sie, ja, okay, komm, wir machen das so. Und faktisch habe ich die Immobilie alleine gekauft. Also ich stehe als alleiniger Eigentümer im Grundbuch. Aber eigentlich gehört die Immobilie zur Hälfte meinen Eltern. Und wir haben die auch zusammen eben entsprechend saniert und vermietet. So, das war die erste Immobilie.
Wie alt warst du da? Grob 23, 24.
23.
23, also, ja.
Keine 22 mehr, doch 23. Ich glaube, das war April 2018 oder so. Und da war ich, glaube ich, frisch 3 Monate, 4 Monate, 23.
Mit 23 einen Kredit von 230.000 Euro aufnehmen? Wie fühlt sich das an?
185.
185, Entschuldigung, ja, 185, genau.
Ich weiß noch ganz genau, ich habe meine kleine Schwester mitgenommen zum Notar. Die war damals, keine Ahnung, Alter, so 16 oder so, weil ich wollte halt, dass sie das lernt. Dann habe ich die mitgenommen und dann habe ich zu meiner Schwester gesagt, so, ey Carmen, Alter, ich weiß nicht, das ist schon komisch, so wenn ich jetzt heute da rausgehe, habe ich 185.000 Euro Schulden. Was, wenn irgendwas schief geht und ich kriege das mein Leben lang nicht abbezahlt? Ich hatte damals ein Gehalt von 2-4 Monat netto. Also ich hätte ja Jahrzehnte gebraucht. Und dann habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, du musst jetzt mutig sein und hab's dann gemacht. Und dann, als ich es gemacht hatte, als ich unterschrieben habe, bin rausgegangen, war ich so, egal, ich scheiß drauf, komm mal was wolle, ich werde es
durchziehen. Nice, ja, du hast schon ein bisschen deine Eltern erwähnt, du hast einen irakischen Hintergrund, bist geboren straight out of Baghdad into Germany, um hier die Arab Flex, die Arab Words hier reinzubringen. mit 7 bist du hergekommen?
Ja, 2001.
Und erstmal, ja, wie soll ich sagen, allein dieser, also das hat mich am meisten so ein bisschen irgendwie fasziniert oder an dem Ganzen, weil du bist nicht mit einem goldenen Löffel irgendwie im Mund geboren worden. Du bist, also niemand hat dich irgendwie an die Hand genommen und gesagt, komm, jetzt gehen wir mal den Weg, sondern du hast irgendwie selber ein bisschen nach der Wahrheit gesucht oder selber nach, ja, der Wahrheit klingt so, als ob Immobilien die Wahrheit sind, aber du weißt, was ich meine, so ein bisschen den Weg gesucht, hast gesagt, okay, ich will irgendwie mehr aus mir machen, ich will mehr vom Leben. Du hast auch in einem Video gesagt, dass du das auch willst, weil du eben, weiß ich nicht, gemobbt worden bist und Kanake, die Stars und so. Und das finde ich sehr, sehr, sehr bewundernswert, weil sehr, sehr viele Ausländer und sehr viele in Deutschland und sonst wo haben auch den gleichen Gedanken wie du, aber wenige ziehen es durch.
Safe.
So viele machen, weiß nicht, sagen, okay, ja, ich mache jetzt eine Shisha-Bar auf, jetzt Klischee gesagt. Aber du hast einfach mal eine Immobilie gekauft. Das und
Safe.
wie ist es dann
Ja,
weiter?
ey,
Ja, sorry, ja.
also ganz kurz dazu zum goldenen Löffel im Mund gehabt. Tatsächlich bin ich sehr wohlhabend geboren. Also so im Irak. Ich meine, beide Großväter sind Unternehmer. Der eine hat auch extrem viele Immobilien. Der andere hatte so, wie nennt man das, so eine Stofffabrik.
Text, ja,
So
Textil.
Textilverarbeitungs. Und also beide waren auf jeden Fall Millionäre. So der eine war wirklich krank Millionär, der andere war leicht Millionär. Tatsächlich ist aber, als wir aus dem Irak, als wir dort waren, da war ja das Embargo. Und ich habe gesehen, wie wir also jetzt nicht komplett gesehen, so, aber so, wir waren so von reich zu komplett broke. Das habe ich als Kind schon gesehen. So von großes Haus, schöne Autos, nie auf den Preis gucken, hin zu viert in einem Flüchtlingsheim, in einem kleinen Zimmer mit Bunkerbetten, hin zu gucken beim Aldi, kaufen wir jetzt das oder das. Also ich habe beides gesehen, weißt du, und das hat meinen Kopf richtig gefickt, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich habe dann gedacht so, Bro, ich war richtig sauer, weil ich habe gedacht so, ey, wären wir im Irak gewesen, wäre der Krieg nie gewesen und Embargo und Pipapo, dann wäre ich dieser geile, reiche Schnösel, der mit 18 wahrscheinlich seinen Lambo bekommen hätte und ich hätte einfach mein Leben abgefeiert. Stattdessen bin ich in diesem verfluchten Land, ich muss irgendwelche krassen Winter miterleben, ich werde von irgendwelchen Leuten als Ausländer beschimpft und es wird sich lustig gemacht über mich wegen meiner Sprache. Und ich muss aufs Geld gucken. Weißt du, ich war richtig sauer. Ich habe gesagt, ey, die sind schuld, der ist schuld, ihr seid schuld dafür, dass ich das nicht mehr habe oder dass ich das jetzt nicht habe. Und dann war halt die Transition hin zu, okay, fuck, ich bin schuld. Ich muss Verantwortung übernehmen. Niemand anderes ist schuld. Ich alleine bin schuld, wenn ich mit 18 kein Lambo fahre. Das ist so nach dem Motto. So, ich bin dafür verantwortlich, niemand anderes. Und das war für mich die große Erkenntnis damals. Ja. Das war die große Erkenntnis. Und ich find's mega geil, was du machst, weil das ist auch das Problem, was ich bei vielen Ausländern und Migranten sehe. Ich sehe das aber bei alten Freunden. Bro, manche haben erst mit 25, 26 einen Bachelor angefangen, weil sie vorher im Knast waren oder irgendwie noch gedacht haben, dass sie keine Ahnung mit was Geld verdienen. Habe ich alles gesehen. Und deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig, was du machst. Ich
Dankeschön.
persönlich war für mich ein großer Antrieb, einen Kanal, YouTube-Kanal zu starten. Ennis, der über Immobilien und Finanzen spricht, ganz locker, der Bro und Diggi sagen kann, weil ich wusste, kein Kanacke wird sich Finanzfluss angucken. So wie Diggi meinte.
Ja, stimmt, ja.
Finanzfluss ist ein geiler Kanal, aber
Ja,
guckt sich halt
absolut,
kein
ja.
Kanacke an.
Ja.
Und deswegen, also ist es mir auch persönlich das Anliegen gewesen, da entsprechend die Weiterbildung so kanackenfreundlich zu machen, sage ich jetzt mal dazu.
Ja, absolut, absolut richtig. Hast du auch einen sehr guten Punkt genannt, weil das hat mich auch anfangs geflasht, wo ich deine Videos entdeckt habe. So, Ennis, so, und dann redet er in einem, das war irgendein Video, wo du, ich glaube, da ging es um Mieten oder Kaufen. Und dann hast du richtig mathematisch mit der 3%-Formel, bla 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 und so, hast du ausgerechnet gesagt, okay, ja, so, so, so und auf die letzten 32 Jahre und dann so und so viel Prozent. Ich so, hä? Was glaubt der, wer der ist, was er mir da erzählen will? Also, so, also es war einfach so komisch. So. Also ich könnte mir denken, dass sich einige gedacht haben, was will der kleine Junge Ennis mir da irgendwie von Mathe und Finanzen erzählen? Man muss auch sagen, du hast Mathe studiert.
Ja.
Deshalb kannst du mir sehr wohl was sagen und sehr vielen anderen mehr als genug was sagen. Aber so, das heißt, mit 18 kam so irgendwie der. Oder wann war so dieser Moment, wo
Siebzehn
du gesagt hast, 17?
17 da war ich so im Krankenhaus. Ich hatte eine OP wegen meiner Nase. Ich hab eine krumme Nasenscheidenwand. Das hat jetzt nichts
Ich
mit
auch.
Spiegelei zu tun oder so.
Nein, ich auch. Seit der Kindheit,
Und ich
ja.
hatte genau, Polypen oder wie man die nennt, hatte ich auch und dann wurde ich halt operiert. Und neben mir war so ein alter Mann im Zimmer, als ich da aufgewacht bin. Und der hat mir halt erzählt, der hatte früher 50 LKWs, hatte ein Logistikunternehmen, hatte übelst viel Kohle, hat dann aber alles verloren. Und dann war er so, okay, aber dieses Buch, ja, das habe ich, glaube ich, meiner Mutter verliehen, dieses Buch. Wegen dem bin ich erfolgreich geworden und als ich aufgehört habe, mich daran zu halten, bin ich wieder pleite gewesen. Und dann war ich so, okay, welches Buch ist das? Und dann hat er gesagt, Die Macht des Unterbewusstseins von Joseph Murphy. Ich so, alles klar, direkt bestellt, direkt gelesen und dann wurde ich süchtig nach den Büchern. Dann musste ich ein Buch nach dem anderen lesen, ein Buch nach dem anderen. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, dass ich nicht der werden muss, was alle von mir erwarten, sondern dass ich selber in der Hand habe, wer ich werden werde.
Werden will. Ja.
Werden will. Werden kann.
Krass. Krass. Ja, das, also ich glaube jetzt nach diesem Satz, wenn jetzt sehr, sehr viele das Buch kaufen wollen, deshalb in der Videobeschreibung ist der Link.
Also ich sage jetzt nicht, dass es das Buch war, das beste Buch. Also wenn du mich heute fragst, welches Buch soll ich lesen, wenn ich damit anfange, dann würde ich dir vielleicht nicht unbedingt das empfehlen. Aber für mich damals war es genau das richtige Buch zur richtigen Zeit. Weißt du, und es hat genau den Nerv getroffen, wo ich gerade den Schmerz damals gefühlt habe. Deswegen hat mich das getriggert.
Das ist ja,
kann auch
das
sein,
ist
ja dass meistens andere so. Leute.
Ja. Das ist ja meistens so, dass dann irgendwie das Buch manchmal zum richtigen Zeitpunkt kommt und dann boom, und dann ändert sich das in der und der Weise. Ja, bei mir war es,
Nee, erzähl du.
Ich wollte nur sagen, was das Finanzielle zum Beispiel angeht, ich war früher, wo ich angefangen habe zu arbeiten, ich habe das Geld so aus dem Fenster rausgeschmissen und dann habe ich übers ein bisschen mich befasst mit Robert Kiyosaki und so weiter und dann kam auf einmal so, okay, sparen. Und jetzt fällt es mir voll leicht zu sparen. So, es ist kein Problem mehr. Du wolltest noch was sagen?
Ja, Richard Pudert ist, glaube ich, echt für viele Leute, für mich finanziell auch damals das Einsteigerbuch, was mich auch richtig getriggert hat. Für meinen Bruder auch. Der war auch richtig, also der hat wirklich das Geld so rausgehauen. Und nachdem er das gelesen hat, hat er auch plötzlich angefangen, Aktien und so zu kaufen. Also beispielsweise, was ich dir gerade sagen wollte, ich habe gerade das Buch auf dem Schreibtisch liegen, wie ich Dinge geregelt bekomme. Das hat mich gerade übelst getriggert, weil ich versinke gerade in Arbeit und das ist halt ein Buch, was dir beibringt, wie du damit zurechtkommen kannst. Das ist halt das Ding. Du solltest halt die Dinge lesen, die dich gerade triggern. Aber natürlich Persönlichkeitsentwicklung, alles im Rahmen Persönlichkeitsentwicklung und nicht irgendwie, keine Ahnung, ne? Komplett off-topic.
Ja, klar. Aber jedenfalls hast du dann einen steilen Weg dann vorgenommen. Jetzt hast du ein Immobilienportfolio von, ich sag jetzt mal, mehreren Millionen. So. Hm. Und ich erinnere mich noch, du hast irgendwie auch mal also spezialisierst dich ein bisschen auf Mikro-Apartments, kann das sein, irgendwie in die Richtung, oder?
Es geht, also ich hab faktisch zwei Geschäftsmodelle, nenne ich mal. Mhm. Ich habe einmal die Vermietung an Ausländer, an, sag ich mal, arbeitslose, sozialbedürftige Ausländer. Mhm. Das ist die eine Schiene, die ich fahre, und die andere Schiene, die ich fahre, ist studentisches Wohnen. Also ich habe zum Teil das, gemischtes Portfolio, aber entweder das oder das andere, aber nichts irgendwie ganz normal vermietet oder so mache ich nicht.
Okay, ja, auf jeden Fall bist du da weitergefahren. Jetzt hast du auf deinem YouTube auch in letzter Zeit begonnen mit, es gibt ja sehr, sehr viele Coaches auf dieser Welt und du hast halt Wahrheiten aufgedeckt, sagen wir mal. Vielleicht möchtest du ein, zwei Worte dazu verlieren, bevor ich da weitermache. Also wie hast du angefangen zum Beispiel?
Das erste war Karl S. wegen Volume X. Das war das erste, weil ich hatte ehrlich gesagt nie vor, da in der Hinsicht zu pushen. Ich habe damals mit Volume X mitbekommen, dass da viele Leute ihr Geld verloren haben, habe gesehen, Karl S. ist damit involviert, der hat das extremst gepusht. Und dann meinte halt dieser Typ, der mir das erzählt hat, und das war in der Immobilien-WhatsApp-Gruppe, also quasi so rein Neckar-Immobilien-WhatsApp, und dann habe ich gesagt, hey, das kann ja nicht sein, dass es immer noch das gibt, und die machen immer noch aktiv Werbung dafür, und so, obwohl da offenbar halt ein Scam dahinter steckt. Und dann habe ich immer mehr und mehr Geschädigte gefunden, und ich so, okay, komm, ich muss das jetzt basteln, so, das kann doch nicht sein. Gebastelt. Karl S. hat mir gedroht, dass er mich anklagt, wenn ich das Video nicht offline nehme. Ich habe einen Anwalt das geschickt. Der Anwalt hat gesagt, Ernest, du hast da echt Scheiße gebaut, also ich will es offline nehmen. Hab's offline genommen, und Karl S. hat dann angeboten, dass wir einen Talk machen. So, dann habe ich einen Talk gemacht. Ich war extremst müde, weil ich vorher ein Interview hatte mit Gerd Kommer. Da bin ich da hingegangen, es war schon abends, extremst müde, hab das Video hingeschleiert, das Interview mit dem so schnell wie möglich durchgezogen. Ist kein gutes Ergebnis dabei rumgekommen. Viele Hater haben dann gesagt, du hast Karl S. eine Plattform gegeben. Jedenfalls, also das hat angefangen. Und dann bin ich als nächstes zu Oskar Karem.
Ja.
Und Nee, sorry, zuerst zu Said Shiripur, nee, zuerst zu Asghar Karim und dann Said Shiripur. Ich glaube, so war die Reihenfolge.
Ja, ich meine, Said Shiripur kennen wir alle von der YouTube-Werbung mit willst du wissen, wie du 758 € und 32 Cent pro bla 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 verdienst und so. Ich glaube, weil das ist zum Beispiel ein Punkt, der mir sehr aufgefallen ist. Jetzt, ich habe jetzt meinen Podcast schon seit 2,5 Jahren und hab monatlich ein paar tausend Hörerinnen und Hörer und viele wollen mir so ein bisschen versuchen, die Coaching-Schiene zuzuschieben und sehen mich als Coach und sagen, nein, 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 will ich nicht sein. Aber kommen dann immer an mit anderen Coaches. Und also es gibt viele Leute, die Coaches so fast als Propheten sehen und so vergöttern fast schon, wo ich mir denke, okay, wo kommt das her? Warum kann man nicht einfach nur das Normale sehen und sagen, weil man, bei dir hat man das Gefühl, jetzt auch wenn du jetzt kein Coach bist, aber man hat bei dir auf jeden Fall das Gefühl, sympathisch, aber du bist auch ehrlich. So, du würdest sagen, wenn du, weiß ich nicht, wenn du jetzt bei den Aktien und so hast du mal gesagt, ja, ist risikoreich, würde ich nicht machen oder so und so weiter und so weiter. Aber woher glaubst du, woher kommt dann diese Vergötterung von Coaches teilweise?
Also wir haben seitdem Persönlichkeitsentwicklung immer wichtiger und wichtiger geworden ist, ist auch der Drang nach einem guten Mentor immer größer geworden. Das ist einfach, das geht einher, weil auch die ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbücher sagen, hey, du musst dich mit den richtigen Leuten umgeben, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, all diese Dinge. Und dann denkt man, okay, jetzt muss ich mich unbedingt mit den richtigen Leuten umgeben. Wen gibt es da? Und dann guckt man halt in dem Umfeld und da ist niemand. Und dann sieht man im Internet diesen Asghar Karim oder diesen Said Shiripur und der scheint mega das geile Mindset zu haben. Er hat plötzlich auch ein geiles Netzwerk und eine Mastermind-Gruppe, wo man genau das findet, was man in diesen Persönlichkeitsentwicklungsbüchern gelesen hat, was man suchen sollte, ne? Und ich glaube, so ist die Nachfrage entstanden. Und ob jetzt da so ein Personenkult entsteht bei den entsprechenden Coaches, das ist, glaube ich, normal. Also hast du ja auch ganz normal bei anderen Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen. Ich glaube, das gehört dazu, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, also wenn du so krasse Fans hast, dann sind die halt hinter dir. Also ich würde auch behaupten, ich habe auch zum Teil so krasse Fans, die einfach komplett hinter mir stehen. Ich meine, das gehört dazu, ob du jetzt ein Coaching anbietest oder nicht.
Ich habe mich, also wo ich die Videos gesehen habe, habe ich mich sehr darüber gefreut. Ich habe es natürlich angeschaut und gesehen, okay, ja, einige der Dinge stimmen. Ich meine, ich komme aus Wien. Und auf einmal, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber auf einmal kommen da irgendwelche Coaches, die auf einmal groß sind, keiner kennt sie. Vom Namen her, auch wenn man weiß, okay, ich bin, habe ja auch arabische Wurzeln, man kennt den Namen nicht und so. Das war schon, also das ist, bevor du das Video rausgebracht hast, habe ich meinem besten Freund sehr viel, der Ägypter ist und aus der Ecke, also sich da besser auskennt, haben wir sehr viel drüber philosophiert und so. Ja, und er hat seinen Vater auch oft gefragt und so. Und das war immer sehr, sehr suspicious alles. Und deshalb fand ich es halt eben sehr schön, dass es jemanden gibt wie dich und auch, es gibt auch bestimmt andere, die einfach mal das Ganze, wie soll ich sagen, ja, die Wahrheit ans Licht bringen. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr wichtig, um eben zu zeigen, hey, es lohnt sich nicht, 3.000 € in diese Person zu investieren, weil du hast es ja auch ohne Mentor geschafft. Ich meine, du hast dein Praktikum gemacht
Ich hatte, ich glaube, 2 Gespräche insgesamt mit Gerard.
Ach so.
Und also ich hab nie mit ihm aktiv zusammengearbeitet. Das muss man dann
Okay,
wirklich dazu
okay.
sagen. Also ich habe nur mit dem restlichen Team zusammengearbeitet. Mit ihm hatte ich so gut wie keinen Kontakt und ich habe von ihm so gut wie gar nichts gelernt. Muss ich wirklich dazu sagen, weil viele dann irgendwie sagen, Ennis, du hast von ihm gelernt und jetzt schießt du gegen den. Bro, ich habe gar nichts von ihm gelernt. Ich bin da hingegangen, kostenlos 2 Monate, habe für die eine Webseite gebaut. Und der hat sich nicht mal eine Mühe gegeben, mit mir wenigstens eine Stunde sich hinzusetzen und mir Tipps zu geben. Hat er nicht einmal gemacht. Deswegen, also diese Anschuldigungen sind halt einfach fehl am Platz.
Du hast ja sehr kreativ mit einem sehr kreativen Brief dort auch.
Ja.
Also erstmal fangen wir mal so erstmal an, weil das habe ich vorhin nicht gefragt. Das ist auch interessant. Du hast ja gesagt, dass du vor Bali schon dich für Immobilien interessiert hast. Ich kenn zum Beispiel viele junge Menschen, Ausländer, was auch immer, die sagen, ja, ich bin 17, 18, was auch immer, und ich weiß nicht, was ich machen soll. So, woher soll ich es wissen? So, fangen wir erstmal da an. Was würdest du denen sagen?
Also Wissen aneignen, wie man das am besten aneignet.
Nicht, wie man Wissen aneignet, sondern zum Beispiel, du hast dich vorher schon mit Immobilien befasst. Das heißt, du hast irgendwie ein Interesse daran gehabt oder so. Weil es gibt auch eben viele, die wissen nicht, was sie im Leben wollen oder wissen nicht, was ihre Passion ist, was ihr Hobby ist. Wollen sie jetzt in Immobilien investieren oder wollen sie doch lieber eine Firma gründen oder wollen sie doch lieber eine App machen oder also sie finden alles nicht so irgendwie cool. Weißt du, wie ich meine? So, sie sind ein bisschen lost manchmal.
Ja, also ich fange mal vielleicht mit dem Misskonzept Passion an. Ich kenne das nicht. Also ich habe keine Passion, das gibt es bei mir nicht. Also wenn du sagst, Immobilien ist eine Passion, sage ich dir, nee, das ist ein Asset, mit dem ich Geld verdiene.
Okay.
Ist so. Es gibt, also für mich gibt es keine Passion. Wenn du deinen Passion nachhängst, dann hast du zwei Wochen Bock da drauf, dann hast du, wird dir das langweilig, dann machst du dann zwei Wochen das, dann machst du zwei Wochen das. Das ist es gibt, also ich bin ein Mensch, ich habe immer das gemacht, worauf ich Bock habe. So. Also nicht Passion, ich will nicht missverstehen, Passion ist für mich eine andere Sache. Ich habe immer gerne das gemacht, worauf ich Bock habe. Aber ich habe immer mein Ziel im Kopf gehabt. So, wenn du dir vorstellst, du hast ein Navigationsgerät, man muss dir auf jeden Fall dein Ziel eingeben. Vorher, ohne Ziel geht es nicht. Mhm. Und dann sagt das Navigationsgerät, okay, du kannst hier so fahren, du kannst hier so um die Felder fahren oder du kannst am Strand entlang zu deinem Ziel fahren. Und ich sag mal so, mein Ziel war immer klar, aber ich habe mir dann so die Routen ausgesucht, dass es mir einfach Bock macht. Aber mein Ziel ist seit 7, 8 Jahren dasselbe. Ich habe Richard Pullard gelesen und wusste, ich will so viele Assets in meinem besitzen, dass ich einfach finanziell frei bin, dass ich alles machen kann, worauf ich Bock habe, ohne aufs Geld zu gucken. Das ist mein Ziel. Und da habe ich mir verschiedene Sachen angeschaut. Ich habe Optionsscheine getradet, ich habe Forex getradet, ich habe Hebelzertifikate getradet. Also wirklich, ich habe alles gemacht. Ich habe mehrere Startups gegründet. Ich habe so viel Geld versenkt für verschiedene Dinge. Ich habe alles ausprobiert. Und tatsächlich, ich habe gestern mit Julian Hosp geredet. Julian Hosp, 35, hat ein 9-stelliges Vermögen. Der hat genau dasselbe zu mir gesagt. Ernest, er meinte so, Ernest, ich habe genau dasselbe durchgemacht wie du. Ich habe alles ausprobiert. Ich habe das und das und dies und jenes. Und irgendwann merkst du halt, ey, damit komme ich meinem Ziel am schnellsten näher und es macht mir Bock. Es macht mir so sehr Bock, dass ich sagen würde, ich halte es aus, 6, 8 Stunden das zu machen. Und er hatte das Spaghetti-Prinzip genannt. Er hat ganz viele Spaghetti gegen die Wand geworfen, ein Spaghetti ist hängen geblieben, das war bei ihm damals Blockchain. Und deswegen hat er dann da drauf sich fokussiert. Bei mir ist mein Spaghetti Immobilien. Ich habe auch viele andere Sachen gemacht, Immobilien, ich habe es ausprobiert, wie alle anderen Sachen auch. Bei Immobilien hatte ich plötzlich diesen Erfolg. Es war so richtig so, bam, so, krass. Bei anderen Sachen habe ich so lange rumprobiert und rumgemacht, hat nie geklappt und jetzt plötzlich habe ich eine Sache, da kommt der Erfolg sofort. Das hat mich getriggert und dann wollte ich mehr Erfolg. Und das hat mich halt immer weiter getriggert. So war es bei mir, so war es bei Julian Hosp. Und ich kann mir auch gut vorstellen, so war es bei vielen anderen auch.
Ich finde es ein sehr super Beispiel, das mit dem Spaghetti. Einfach mal, also viele, also würdest du jetzt so zusammenfassend sagen, probiert euch aus und irgendwann mal wird eins funktionieren. Und könnte man auch sagen, wenn etwas dich näher zu deinem Ziel bringt oder wenn du bei etwas spürst, dass es dich näher zu deinem Ziel bringt, dann hast du automatisch mehr Bock auf diese Sache, also dann kommt so ein bisschen der Spaß, weil du weißt, okay, es geht voran.
Ich glaube, die meisten Leute, die kennen gar nicht ihr Ziel, weißt du, was ich meine? Die haben im Navi nichts eingegeben. Die fahren dann nach links, dann gehen sie wieder runter und dann fahren sie da lang und hier lang und da lang. Das bringt nichts. Weißt du, wenn ich zum Beispiel anfange mit Immobilien und mein Ziel ist, sagen wir mal, keine Ahnung, 1 Milliarde, jetzt nur mal dahingestellt, 1 Milliarde bis 2030, dann frage ich mich, bringt das mich meinem Ziel näher? Kann ich damit meine Ziele erreichen? Dann komme ich vielleicht zum Entschluss, also es bringt mich vielleicht zu 10 Millionen relativ schnell, aber von 10 Millionen auf 100 Millionen, da muss ich wieder andere Wege ausprobieren. Das kann ja auch sein. Das siehst du auch übrigens bei anderen Unternehmern. Die fangen mit irgendwas an, kämpfen sich hoch auf 1, 2, 3, 5 Millionen, dann wechseln sie zu einer anderen Sache, wo man halt schneller skalieren kann.
Stimmt, ja.
Und das ist, also faktisch ist es, musst du auch eine Strategie haben. Ich habe tatsächlich schon immer eine Strategie gehabt. Ich habe gesagt, okay, ich fange an mit Immobilien, Damit baue ich mir mein erstes, meine erste Million auf. Da mache ich Venture Capital, weil Venture Capital kannst du einfach viel krasser skalieren. Da hast du 100x, da hast du 1000x. Und wenn ich mein Venture Capital gemacht habe, gehe ich wieder zurück auf Low Risk. Also dann gehe ich wieder in ETFs oder Immobilien oder sonst irgendwas. Das ist so für mich, dass diese Strategie habe ich mir schon vor 8 Jahren überlegt.
Krass, okay. Und du bist jetzt 26, nur zur Info, ne?
Ja.
Genau, also wegen den 8 Jahren. Und, ja, bitte.
Und so war das, aber gerne so, es muss nicht für alle stimmen. Also ich habe bei meinem Bruder gesehen, der ja Musiker ist, der hat schon Jura mal studiert, dann hat er Wirtschaftsinformatik mal studiert, aber nebenbei hat er immer Musik gemacht, seitdem er 14 ist. Und irgendwann hat er gesagt, ey, ich gehe jetzt all in und hat Studium abgebrochen, hat 5 Jahre ohne einen Cent zu verdienen im Keller meiner Eltern einfach nur geisteskrank durchgehasselt.
Krass.
Und der verdient jetzt seit einem Jahr erst richtig gut Geld damit so. Okay. Und das ist halt, keine Ahnung, ob ich das jetzt Passion nennen würde. Wenn du mich fragen würdest, ist das eine Passion von meinem Bruder, dann würde ich dir sagen, ey, nee, er ist einfach viel zu faul, alles andere zu machen. Das Einzige, wo er sich zwingen kann, irgendwas zu machen, was dem Arbeiten nahe kommt, ist es halt, sich hinzusetzen und sich Musik auszudenken. Er ist ein geisteskrank fauler Typ. Also wirklich, ich habe selten so einen faulen Menschen gesehen.
Okay, also das heißt, weil ich meine, das ist ja etwas, was letzten Jahren sehr entstanden ist, diese Message, folge deiner Passion, damit du automatisch reich wirst oder sowas in der Richtung. Das heißt, du bist jetzt auch einer der ersten, ich will jetzt wieder nicht Coaches sagen, mir fällt kein anderes Wort, nennen wir es Influencer in diesem Bereich, die irgendwie sagen, nee, muss nicht sein.
Ja, 100%.
Krass.
Gefühlt so sind Passion ist einfach ein Missverständnisgefühl. Also wenn du mich fragen würdest zum Beispiel, was sind meine Passionen, dann würde ich dir sagen, weiß nicht, habe ich keine. Also wenn, dann vielleicht Gitarre spielen. So, ich spiele sehr gerne Gitarre, bekomme dafür keinen Cent, ich komme meinem Ziel nicht näher. Aber das mache ich einfach gerne. So. Aber ist YouTube eine Passion? YouTube war früher ein Hobby, aber tatsächlich habe ich auch schon im Kopf, dass ich damit irgendwie meinen Zielen näher komme. Ist jetzt nicht, dass ich sage, okay, ich stecke 50% meiner Zeit, um irgendwie eine Sache zu machen, die mich meinen Zielen nicht näher bringt. Das wäre einfach. Und ich muss mich auch manchmal zu YouTube zwingen. Ich muss mich manchmal zu Immobilien zwingen. Ich muss mich manchmal zwingen, Buchhaltung zu machen. Das gehört alles dazu. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, Passion, ich liebe meine Arbeit. Klar macht mir das mehr Spaß, als wenn ich jetzt, Steuerberater wäre. Aber das ist halt mit dem minimalsten Schmerz zu dem Ziel kommen. Weißt du, was ich meine? So nicht mit dem größten Glück, sondern mit dem minimalsten Schmerz zu meinen Zielen kommen. Das ist so bei mir, wie mein Kopf funktioniert.
Es ist ein bisschen ähnlich zu deinem Bruder, so gefühlt.
So, ja,
ja, safe. Mit dem minimalsten Schmerz zum Ziel kommen. Krass, ja. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ja, ich weiß nicht, was ich, also ich will was starten, ich bin jetzt 22, 23, du hast jetzt auch gesagt, du hast vieles probiert, aber es gibt ja auch viele, die probieren noch nicht mal, die kommen nicht mal ins Machen. Gibt es da irgendwas, was du vielleicht mitgenommen hast aus deinem Leben, wo du sagst, oder das, was du gelernt hast, so, wo du sagst, das möchte ich gern, das würde ich gern weitergeben?
Ja, also mein Mindset hat sich dahingehend geändert, als ich damals die Bücher gelesen habe, habe ich gedacht, jeder kann alles lernen. Und ich denke mittlerweile, das stimmt nicht. Es kann nicht jeder alles lernen. Es gibt Leute, die werden niemals 1 Million Vermögen knacken, weil sie nicht die richtigen Umstände haben. Ihre Erziehung ist nicht passend, ihre Gene, ihre DNA, das ist ein sehr wichtiger Faktor für Erfolg. IQ ist ein wichtiger Faktor für Erfolg. Wenn du ein IQ unter 100 hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du erfolgreich wirst, finanziell geringer. Ja, wir reden natürlich immer nur von Wahrscheinlichkeiten.
Und ja, ja, klar.
Darum geht's ja. Faktisch mache ich meinen Weg, dass ich die Wahrscheinlichkeit maximiere, dass ich mein Ziel erreiche. Du gehst deinen Weg, damit du die Wahrscheinlichkeit maximierst. Deswegen, wenn du sagst, wenn da jemand da ist, der will Millionär werden, was ja faktisch jeder will, kommt aber nicht richtig ins Machen, dann kann es auch erstmal andere Gründe haben. Dann kann es auch erstmal sein, dass er einen niedrigen IQ hat, dass er die falsche Erziehung hatte und nicht aus diesem Mindset rauskommt. Ja, solche Leute erlebe ich auch manchmal. Wenn man jetzt den Ursprung des Problems suchen möchte, bei diesen Leuten beispielsweise, niedriger IQ, schlechte Erziehung, schlechtes Mindset, ne? Wenn man jetzt fragen würde, okay, wie kann man diesen Menschen dazu bringen, Sachen auszuprobieren, versuchen, auf die richtige Schiene mehr oder weniger zu kommen, ne, in fünf Strichen, dann sage ich dir ganz ehrlich, du musst seine Willenskraft steigern, oder seinen Willen steigern, ein besseres Leben zu führen. Da gibt es irgendwie so einen Coach in Amerika, der heißt Eric Thomas. Und der hat zu seinen Schülern gesagt, du musst Erfolg mehr wollen als atmen. So.
Okay.
Du musst Erfolg mehr wollen als atmen. Wenn du Erfolg mehr willst als atmen, dann denkst du nicht an die nächste Party. Wenn du Erfolg mehr willst als atmen, dann denkst du nicht das nächste Mal an, wann du das nächste Mal zocken kannst. Wenn du Erfolg so sehr möchtest wie atmen, dann ballerst du. Dann ist es dir egal, ob du low IQ hast. Dann ist es dir egal, ob du ein schlechtes Mindset hast. Weil wenn du ein schlechtes Mindset hast, dann liest du Bücher und kümmerst dich drum, dass dein Mindset besser wird. Aber bei den meisten scheitert es, glaube ich, einfach an den Willen. Er scheitert am Willen, ein besseres Leben zu führen, weil sie einfach zufrieden sind. Die chillen da in ihrer Comfortzone und die denken sich, ey, boah, ja, eine Million wäre schon nice, aber ja, weißt du was? Also lieber zocke ich doch nochmal eine Runde. Das ist so die Entscheidung, die sie dann treffen.
Stimmt, ja. Ich meine, von der Sorte habe ich auf Bali sehr viele kennengelernt, die halt auf.
Und ist auch legit.
Ist auch legit, naja, absolut.
Die können ja trotzdem glücklich sein, weißt du?
Ey.
Wir können auch sagen, vielleicht sind wir beide verflucht. Vielleicht ist mein Bruder, du und ich, vielleicht sind wir verflucht, dass wir denken, wir brauchen unbedingt diesen Erfolg, diesen finanziellen Erfolg. Wir müssen unbedingt die Leute irgendwie helfen. Mhm. Vielleicht ist das unser Fluch, dass wir nicht glücklich sein können, ohne das zu realisieren. Weißt du, deswegen ist es immer so ein zweischneidiges Schwert.
Absolut, nein. Und vorhin hast du etwas gesagt, was ich sehr schön fand. Und das ist so ein bisschen die Community, die ich aufgebaut habe. Es denkt ein bisschen ähnlich mit, es ist jetzt ein bisschen sehr weit zurück, wo du gesagt hast, man soll Dinge probieren. So. Und deshalb ist mein Kanal auch immer mit sehr vielen Themen, weil man probiert einfach immer sehr viel durch. Es gibt Leute, die interessieren sich für Dropshipping und fragen mich, mach doch mal was drüber, weil ich eben da auch ganz, ganz gute Erfahrungen gemacht hast. Und du jetzt ja auch vor kurzem erstmal Glückwunsch, dass es gut funktioniert hat, der Versuch. Und wer das Video sehen will, es findet ihr, wie gesagt, auf seinem Kanal, auf Enes Witwit. Da ist ein Dropshipping-Store, das ist eine Challenge gehabt, in 72 Stunden 1000 Euro durch einen Dropshipping-Store. Dropshipping ist einfach vielleicht möchtest du noch was dazu sagen, aber ist ein E-Commerce-Store, einfach ein Online-Shop und jetzt willst du es professionalisieren.
Richtig, ja.
Und ich habe das Gefühl, du funktionierst am besten bei Challenges, kann man das so sagen?
100%.
Du musst dich auch selber challengen, habe ich das Gefühl, ne?
Ja, 100%.
Okay. Ist das etwas, glaubst du, was auch ein Gen dafür ist, weswegen das so bei dir ein bisschen gezündet hat mit den Immobilien und so weiter, weil du es immer so ein bisschen.
Ich habe mich mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und so die ersten 2-3 Jahre hatte ich immer das Gefühl, so, ich muss es den anderen zeigen. Die anderen sind die Feinde. Ich muss es denen zeigen, dass ich besser bin, als sie denken. Ich muss es denen zeigen, dass ich schlauer bin, als sie denken. Und dann habe ich eine Transition gehabt. Und als ich dieses Mindset hatte, sag ich mal, hatte ich Erfolg im Studium. Das war für mich sehr wichtig, im Mathe-Studium, weil das einfach wirklich für mich ein Zeichen war, den Leuten zu zeigen, dass ich als Kanake trotzdem intelligent bin. Mhm. Aber in allen finanziellen bin ich gescheitert. Und dann habe ich mein Mindset dahingehend geändert, dass ich gesagt habe, nee, die anderen sind nicht die Gegner. Die anderen sind nicht die Feinde. Der einzige Feind, dem ich in meinem Leben begegnen werde, bin ich selbst. Ich bin mein größter Feind. Ich stehe morgens um 6 auf und dann kommt die direkte Stimme, komm, schlaf nochmal 15 Minuten, das wird gut. Dann setze mich an die Arbeit und dann kommt die Stimme, guck mal kurz auf Facebook, wer dir geschrieben hat. Dann kommt die nächste Stimme, guck mal kurz auf Instagram, ob dir das Mädel geantwortet hat. Als ich gemerkt habe, dass das mein Feind ist, habe ich komplett anders dann gehandelt. Und dann habe ich ganz gut funktioniert, indem ich mir exorbitante Ziele gesetzt habe, die ich niemals erreiche, einfach nur um zu beweisen, mir selbst, meinem inneren Feind, dass ich wenigstens sehr, sehr nah dran komme. So, das war halt immer dann hast du schon vor 6 Jahren irgendwie bei mir gesehen, mit 25, 100 Mehrfamilienhäuser. Ja, also schon so krasse Ziele. Ich wusste natürlich, dass ich es nicht erreiche, so.
Yeah.
Aber es war für mich so ein Trigger, groß zu denken. Ich wollte nicht klein denken. Ich wollte groß denken und mich triggern mit so einer Challenge. Und ich habe gemerkt, das funktioniert für mich. Ich muss mir exorbitante Ziele stecken, die ich nie im fucking Leben erreichen werde. Mhm. Aber ich will es trotzdem so gut probieren, wie es geht. Und wie beispielsweise mit dem Dropshipping. Und dann wird man auch mal kreativer, wenn man größere Ziele hat, sage ich jetzt mal. Weil dann versuchst du nicht konventionell zu denken, sondern eher unkonventionell und versuchst dann irgendwie Strategien herauszufinden, es schneller und besser zu machen als die anderen.
Und wie machst du das mit den Challenges? Also erzählst du dann jedem rum so, das ist jetzt meine neue Challenge oder schreibst du es dir auf? Nee. Oder nur für dich im Kopf? Oder?
Also ich hab früher immer Plakate gehabt.
Okay.
Ich habe mir dann so 1-Jahres-Ziele, 2-Jahres-Ziele, 5-Jahres-Ziele, 10-Jahres-Ziele, habe ich immer so im Zimmer gehabt, so ein ganz großes Plakat. Mhm. Nebendran habe ich ein anderes Plakat gehabt mit so Bildern, die visualisieren, wie ich diese Ziele erreicht habe.
Vision Board, also, ja.
Also so Bilder von einem Privatjet, ein Bild von einem Strandhaus und so ganz viel Visualisierung gearbeitet. Mittlerweile habe ich auch ganz oft einfach nur so Zettel rumliegen, die halt sagen, okay, bis zum 31.12. um 23 Uhr habe ich folgende Ziele übertroffen, also nicht erreicht, sondern übertroffen. Und dann steht halt zum Beispiel so 200.000 Abos auf YouTube. Das ist zum Beispiel ein Ziel für dieses Jahr. Oder 30 neue Wohnungen gekauft. Und dann habe ich noch 2 andere Projekte, wo ich halt auch einen Erfolg erzielen will. Und da stehe ich jeden Morgen auf, gucke das an und sage zu mir, wenn du morgen wieder um 8 aufstehst, dann wirst du diese Ziele nicht erreichen. So, und dann muss ich mich halt triggern, besser zu werden, schneller zu werden, effizienter zu werden.
Krass. Ja, okay. Also mit jetzt verstehe ich ein bisschen den Kopf von Enes Witwit ein bisschen mehr.
Es ist auch belastend, deswegen sage ich auch immer Segen und Fluch. Es ist halt, die Leute sehen dann, okay, wow, der hat schon 7 Mehrfamilienhäuser, der ist erst 26, hat bla 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 und dies und jenes. Bro, es gab Momente, ich habe geweint und gearbeitet. Ich habe geweint, weil ich so am Arsch war, aber ich habe nicht aufgehört zu arbeiten. So ist es, weißt du, was ich meine?
Wenn man weint beim Weiterarbeiten, beim Weiterlernen, warum macht man das dann noch? Also, du hast ja selber gesagt, es ist ja Fluch und Segen zugleich, aber da wird doch jeder Mensch einfach sagen, ja, ich bin doch kein Masochist. So, warum soll ich das jetzt weitermachen?
Challenge. Es ist eine Challenge. Es ist halt für mich immer so, ich habe einen Feind in mir drin, der versucht, mich zu manipulieren. Und er benutzt dreckige Mittel. Er sagt, er benutzt Emotionen, er benutzt Schimpfwörter, er benutzt Ablenkung. Und ich muss diesem Ding widerstehen. Das war in meinem Kopf. Und ich hatte halt dieses Ziel. Ohne Witz, ich habe das mal mit meinem Bruder so ein Gespräch gehabt. Und er hat zu mir gesagt, ich würde lieber sterben, als ein durchschnittliches Leben zu führen. Mhm. Und ich bin genauso. Ich würde lieber sterben, als ein durchschnittliches Leben zu führen. Für mich ist ein durchschnittliches Leben nicht lebenswert. So, also wirklich gar kein Front gegen Leute, die ein durchschnittliches Leben... Also es ist einfach für mich, ich nenne das immer mein Fluch. Ich kann das nicht. Ich kann nicht glücklich sein, wenn ich so ein Leben führe. Und deswegen steht halt mein Ziel da und ich muss unbedingt zu meinem Ziel. Und ich sehe halt immer dann, sage ich jetzt mal, diese Emotionen oder diese Gedanken sind Feinde oder dieser Feind in mir. Und tatsächlich ist auch dieser Gedanke mit dieser Feind in mir versucht, gegen mich anzukämpfen, den habe ich angenommen ganz stark, als ich aufgehört habe oder als ich aufhören wollte zu rauchen. Weil immer, als ich aufgehört habe zu rauchen, ich höre jetzt auf. Einen Tag später, ey, Anders, noch eine Zigarette. Wen schadet das? Noch eine Zigarette. Ja? Nur einmal kurz ziehen. Und das sind halt auch die Gedanken in deinem Kopf.
Richtig.
Und ich habe halt diese Gedanken mit, komm, rauch doch nochmal eine, verglichen mit, komm, zock doch nochmal eine Stunde, komm, schau noch einmal eine Folge Netflix, komm, mach doch nochmal das, mach doch nochmal das. Und das ist halt dieser Vergleich immer bei mir im Kopf.
Krass. Also, wie soll ich das sagen? Ich fühle mich ein wenig widergespiegelt, deshalb freut mich das. Ich habe nicht sehr viele Freunde, die ähnlich denken. Deshalb gerade bei uns so, gerade jetzt auch, ja eben, gerade bei uns Ausländern so, ist dann immer so, ah Bruder, wozu, was, Dropshipping, E-Commerce, was das, ah Bruder, nein, warum, mach, so. Da sind die Ideen und Räume ein wenig anders. Ja. Deshalb finde ich es sehr bewundernswert, deshalb finde ich auch, dein YouTube-Kanal auch sehr schön, wie gesagt, nochmals, das ist jetzt das dritte, 5000. Mal, checkt seinen YouTube-Kanal ab, ohne Scheiß, man lernt viel, jeder, der was in den Immobiliensektor was starten möchte, kann dort was lernen, gerade, also besonders das Video, was ich empfehlen kann, ist, wie du mit, ich glaube mit 25, 22 Wohnungen, irgendwie sowas, wo du so erklärst, wie hast du gestartet und wie ist es weitergegangen, weil das ist ja der, jeder von uns denkt sich, oh mein Gott, eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen. Natürlich ist es ein Riesenschritt, aber oh mein Gott, ich würde mir das nicht zutrauen. Und wie geht's weiter und so? Und das ist immer so dieser Beginn zu sehen, um zu sagen, hey, guck mal, es geht auch. Es geht. Du kannst es auch. Jeder von uns kann es. Du musst dich nur hinsetzen und dich und lernen. Wenn jetzt einige sagen, sie möchten gerne in der Immobilienbranche starten und nicht unbedingt nach Wien kommen wollen für 6 Monate, um beim Investmentpunk irgendwie ein Praktikum zu machen. Wie würdest du sagen, wo kann man sich am besten Wissen aneignen, außer natürlich deinen YouTube-Kanal zu abonnieren?
Ich finde, also ohne jetzt, weil diese entsprechenden Kanäle auch Coachings anbieten, davon würde ich mich distanzieren, aber Alex Fischer Düsseldorf, die YouTube-Videos und das Buch, Thomas Knedel, die YouTube-Videos,
Thomas Podcast, Knedel, genau.
Und die Bücher finde ich sehr interessant, Immocation, die YouTube-Videos finde ich sehr interessant. Also wenn man sich die drei schon mal anschaut, Bücher und YouTube-Videos und Podcast, dann hat man schon sehr viel. Also dann hat man schon sehr viel. Da kann man noch andere Bücher lesen, wie beispielsweise Der reichste Hausmeister Deutschlands. Man kann, wo habe ich das? Also wenn man dann ganz irgendwie ganz auf Streber machen will, kann man sich solche Bücher besorgen, Kennzahlen.
Ah, wunderschöne Nachtlektüre.
Und Bauwirtschaft, also das ist halt einfach nur durchpauken, also da hat man wirklich null Spaß, Stichwort Passion. Und sowas muss man sich halt dann reinpfeifen, aber ich meine, das kriegt ja jeder hin, solche Bücher zu googeln. Ja. Und auf Amazon gibt ja auch immer sehr gute Bewertungen, wo man sich auch dann orientieren kann, ob das ein gutes Buch ist.
Krass. Sehr, sehr nice, sehr, sehr nice. Und in nächster Zeit wird auch ein bisschen mehr E-Commerce und Aktien-Content kommen. Also GameStop, To the Moon und Bitcoin und so weiter, oder?
Ja, also Kryptowährungen werden safe ein bisschen mehr behandelt, einfach weil ich mich privat dafür interessiere. Ich distanziere mich trotzdem jetzt von Investments in GameStop, Aktien oder Kryptowährungen. Es ist einfach für mich, es ist ein Interesse da. Ich möchte mich gerne beschäftigen, deswegen nehme ich meine Zuschauer quasi mit.
Okay, sehr schön. Dann bedanke ich mich bei dir, Ennis, dass du dir Zeit genommen hast für mich und für alle anderen.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Und hoffe, dass das weiterhin in die Richtung geht. Und ich hoffe, dass irgendwer, also mich hast du auf jeden Fall motiviert dazu, mich mit Immobilien auseinanderzusetzen. Deshalb Thomas Knedel war mir sofort ein Begriff, weil ich gerade so ein Buch lese. Und ich habe mir Ziel gesetzt, bis spätestens nächstes Jahr das erste Haus zu kaufen. Deshalb, wenn es klappt, sage ich dir Bescheid. Dann gibt es eine fette Einweihungsparty.
Wenn du Fragen hast, sagst du auf jeden Fall Bescheid.
Dankeschön, Dankeschön. Gut. Letzte Worte gehören dir.
Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich finde es mega, mega cool, was du mit deinem Kanal machst. Deswegen wünsche ich dir viel Erfolg. Dankeschön. Ich würde gleich mal Instagram posten und YouTube posten, dass die Leute mal auf deinen Kanal aufmerksam
Dankeschön.
Werden. Und wünsche dir natürlich und deinen Zuschauern viel, viel Erfolg.
Dankeschön. Wunderschöne Abschlussworte. Gerne.